Hallo? Also ihr müsst euch vorstellen, dass in der Arbeit was schiefgegangen ist bei euch, vielleicht kennst du das, und ihr seid schuld gewesen, habt einen Fehler gemacht, das hat vielleicht auch was gekostet dann im Ende, und das musst du jetzt deinem Chef sagen. Vielleicht kennst du das Gefühl davor, wenn man weiß, man muss jetzt dahin, muss das beichten, irgendwie erklären. Was überlegt man sich da? Man überlegt sich so, wie ist denn mein Chef eigentlich? Flippt er immer gleich aus oder ist er eigentlich so ganz gechillt, dem bringt eh nichts aus der Ruhe? Wie ist der? Dann kann ich mich schon mal darauf einstellen, auf die Begegnung, die jetzt dann bevorsteht. Das ist schon beim Chef wichtig zu wissen, wie er ist, bevor man zum Beichten geht. Bei Gott ist es noch viel wichtiger, dass man weiß, wie er ist. Ihm muss man auch begegnen. Deswegen hatte der Immanuel letztes Mal schon die Frage gestellt, wie ist eigentlich Gott? Um die Frage gut zu beantworten, müssen wir eigentlich alle seine Fähigkeiten anschauen. Weil nur über die Frage, wie ist er eigentlich, müssen wir herausfinden, was kann der alles, was macht er alles, wie ist er? Und das sind die Dinge, die Gott zu eigen sind. Das sind die Eigenschaften. Und damit bekommen wir dann hoffentlich ein gutes Bild von Gott, das so umfassend ist und genau, dass wir dann wissen, wie er reagiert, wenn wir ihm begegnen. Wenn wir so und so leben, was er davon hält. Wie er in der Regel reagiert, dass wir uns danach richten können. Ich habe nachgehört, wie die Predigt war. Der Immanuel hat euch gefragt, was die Eigenschaften Gottes sind. Ich habe mir gedacht, heute machen wir es umgekehrt. Ich sage euch mal ein paar Eigenschaften. Schöpferisch, erfinderisch, heilig, groß, eifernd, gut, souverän, barmherzig, dreieinig, gütig, gnädig, ewig, versorgend, liebend, lebendig, fürsorglich, gerecht, unsichtbar, unendlich, unbegreiflich, einzigartig, treu, wahrhaftig, richtend, unerforschlich, geduldig, allein weise, allgegenwärtig, allmächtig, allgewaltig, allwissend, allgenügsam, freundlich, heilig, selbstexistent, unveränderlich, unabhängig, göttlich. Erhaben, unparteiisch, unbestechlich, vertrauenswürdig, verlässlich, sanftmütig, demütig, niemals widersprüchlich. Aus der Bibel noch, Gott des Gerichts, Gott aller Gnade, Gott des Trostes, Gott des Ausharrens und der Ermunterung, Gott der Hoffnung, Gott des Friedens, Gott der Herrlichkeit, Schöpfer, Erhalter und Regent von Himmel und Erde, großzügig, zornig, wollend, offenbarend, unsterblich, rein, maßstabgebend, ratgebend, wunderbar, anbetungswürdig. Also ihr seht, das sind sehr viele Eigenschaften, die wir Gott geben können. Mich fasziniert es, wie Gott ist. Es gibt vielleicht noch ein paar mehr. Das sind die, die man in der Bibel so finden kann. Es deckt viel ab. Jetzt haben wir nur ein Problem. Innerhalb einer Predigt können wir schlecht alle diese Eigenschaften erschöpfend behandeln. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Selbst wenn wir das machen würden, wir hätten am Schluss trotzdem keine richtige Antwort auf unsere Frage bekommen, wie Gott so genau ist. Und warum? Vielleicht mit einem Beispiel. Die nordkoreanische Führungsriege hat zwei Eigenschaften, noch mehr, aber die zwei, reich und mächtig. Was machen die damit? Sie quälen viele ihrer Gefangenen. Unsere Bundesregierung ist auf eine Art auch reich und mächtig. Die machen den Gefangenen immer noch mehr Rechte. Man kann unterschiedliche Sachen anfangen damit, wie man ist. Der eine ist reich, macht das, der andere macht das. Irgendwie sind die Beziehungen auch noch untereinander verwoben. Manche Eigenschaften bestimmen über andere Eigenschaften. Ein gütiger Mensch zum Beispiel geht anders mit Macht um als ein zorniger. Aber wer sagt eigentlich, dass die Güte die Macht beeinflussen muss, kann es nicht auch sein, dass ein mächtiger Mensch anders gnädig ist als einer, der nicht so mächtig ist? Da wird es ziemlich kompliziert, wenn man überlegt, was ist wichtiger als was und was beeinflusst welche Eigenschaften wie. Also es stellt sich schon die Frage, wie kann man jetzt hier noch durchblicken? Jetzt sind schon so viele und dann noch so kompliziert verwoben. Und jetzt haben wir noch mehr Probleme. Unter diesen Eigenschaften, die widersprechen sich öfter auch noch. Gott ist zum Beispiel zornig. Israel in der Wüste war ja sehr zornig. Und dann Israel in Babylon im Exil. Gott ist auf einmal barmherzig. Einmal ist er gerecht, einmal ist er gnädig. Wann ist er jetzt was? Bei Elia ist er der Gott des Trostes, der noch den Engel schickt. Hananias, unser Vierer, ist ein unbarmherziger Richter und die Leute fallen tot um. Einmal ist er unsichtbar, ein andermal ist er sichtbar. Aber wann zeigt er sich und wann zeigt er sich nicht? Einmal ist er hart und unnachgiebig. In Sodom und Gomorra regnet es Feuer vom Himmel. Bei Ninive zeigt er sich vergebungsbereit und milde und die Stadt wird verschont. Der Prophet wird sogar noch geschimpft, weil er wollte, dass Gott hart und unnachgiebig wäre. Also, wir sind schon auf der Suche nach Sicherheit. Wir müssen wissen, wie Gott ist. Aber es ist wirklich nicht einfach. Ist unser Gott so unberechenbar? Und an dieser Frage scheitern alle Religionen. Weil am Ende wissen wir alle so wenig über Gott, dass wir in den Religionen die Antwort geben, Gott ist halt Gott, wir können nicht sagen, wie er am Ende reagiert. Egal, ob es um unser Handeln jetzt geht, was Gott davon hält, aber vor allem für die Errettung. Ah, da sagt man, ja, wir wissen eigentlich nicht, wie genau Gott zum Schluss reagieren wird. Vielleicht ist er dir gnädig, vielleicht auch nicht. Selbst in der Frage der Errettung weiß man nicht, wie Gott zum Schluss handeln wird. Wir wissen nichts von Gott. Gott ist wie ein Chef, von dem wir bis jetzt nur so vom Hören sagen, was gehört haben. Aber eigentlich wissen wir nicht, wenn wir jetzt zu ihm reingehen, wie er reagieren wird am Ende. Und weil ich denke, dass da manchmal uns Christen so geht, wir leben unser Leben, denken vielleicht da nicht so drüber nach, aber oft wissen wir vielleicht gar nicht, wie ist jetzt Gott? Wenn ich das und das mache, wie ist Gott so? Was denkt er jetzt gerade? Deswegen ist das wichtig. Und der Hans Michel, der hat diese Sicherheit schon. Zumindest bei der Mama. Der kennt die Lea. Der weiß, wer sie ist. Und es ist ihm alles ein Rätsel. Er weiß sicher nicht jetzt, was wird die Mama als nächstes tun und warum wird sie es tun. Aber trotzdem hat er irgendwie so ein Vertrauen, eine Sicherheit, weil er weiß, wer sie ist. Und deswegen präzisieren wir jetzt unsere Eingangsfrage, wie ist Gott, welche Eigenschaften hat er, zu der Frage hin, wer ist Gott, was ist sein Wesen? Das ist das, was den Rest bestimmt. Also Wesen heißt auf Lateinisch Essentia, im Deutschen sagt man oft die Quintessenz, so der Kern der Sache, das Innere, das bestimmende Element im Hintergrund. Und so könnte man das veranschaulichen. Das Wesen bestimmt die zugehörigen Eigenschaften. Der Wesenszug in der Mitte ist das Entscheidende. Und dann kommen die Eigenschaften nachgeordnet. So rum wird es bestimmt. Niemals tun die Eigenschaften das Wesen bestimmen, sondern umgekehrt. Also am Beispiel, Gott ist allmächtig. Das ist eine Eigenschaft. Wenn ich sagen würde, Gott ist Allmacht, dann wäre das sein Wesen, weil es so sehr er ist, seine Allmacht, dass er Allmacht ist. Also, Gott ist. Darum geht es bei der Sache. Gott ist. Und dann kommt kein Wie-Wort, allmächtig, sondern ein Hauptwort. Gott ist Allmacht, zum Beispiel. Steht aber nicht in der Bibel. Aber was steht jetzt in der Bibel? Dreimal gibt es diesen Satz, Gott ist etwas, und auf drei verschiedene Arten gibt es ihn. Und jedes Mal gibt dieser Satz uns die Sicherheit, die wir zum Leben, zum Handeln und für die Ewigkeit brauchen. Und da könnt ihr aufschlagen, Johannes 4.
Schrift.
Johannes 4, Vers 23. Wir haben: Gott ist Geist. Johannes 4, Vers 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ein grundsätzliches Gespräch hier mit einer Frau aus Samarien. Es geht um unsere Grundsehnsucht als Menschen in diesem Gespräch. Wie kann ich Kontakt zu meinem Schöpfer bekommen? Und da gab es ein Problem. Es waren immer zwei Fragen wichtig. Wo muss man Gott anbeten und wie muss man das machen? Die Frage nach Ort und Ritus. Ist der Ritus jüdisch, im Tempel mit allen vorgeschriebenen Zeremonien? Oder ist es samaritisch, auf diesem Berg da mit ganz anderen krummen Lehren? Also das Äußerliche war ganz wichtig. Die Leute haben gedacht, der Kontakt zu Gott ist begrenzt auf Orte und wie ich das mache. Und da gibt Jesus jetzt die Antwort: Gott ist Geist. Und er sagt damit: Gott ist unsichtbar, aber er ist überall. Er ist nicht so ein kleiner Territorialgott, wie wir vor kurzem hatten, dieser germanische Gott, der der eine Bekannte vom Franz hat, der denkt, er könnte nur die Deutschen hören. So haben die auch gedacht, nur in Samarien hört Gott oder nur von Jerusalem aus kann man Gott anbeten. Aber Jesus sagt, Gott ist Geist, und da gehören Eigenschaften dazu. Er ist der ewige Geist. Er ist überall, ist unsichtbar, er hört alle Leute, der ist allmächtig. Das alles gehört dazu, dass Gott Geist ist. Und Jesus sagt damit, das Äußerliche ist nicht so wichtig, aber jetzt sagt er, bei der Anbetung geht es um Geist und Wahrheit, da ist das Innerliche wichtig. Der Geist ist das, was zum Körper dazugehört, das ist aber das Innere und darum geht's. Ein Satz davor sagt er noch, dass Gott sich diese Leute sogar wünscht. Gott will gerne unser Gott sein, er sucht solche Anbeter. Und das gehört auch dazu, dass Gott Geist ist. Gott ist ein lebendiger Geist, der will Beziehung. Geist ist was Lebendiges. Und Gott will unsere Anbetung. Er will die Beziehung Schöpfer-Geschöpf führen. Er will nicht getrennt sein. Also lebendig, allgegenwärtig und so weiter. Das alles gehört zum Wesenszug. Gott ist Geist, weil Gott ist so sehr Geist, dass er das wirklich ist. Aber jetzt, Gott empfängt nur auf einer Wellenlänge Geist und Wahrheit. In Wahrheit, nur der kann Gott anbeten, wenn er in seinem Herzen das wahr ist, dass Gott sein Gott ist. Wenn Gott bestimmt, wenn man sagt, ich richte mein Leben nach dem, wie Gott es sagt. Er ist mein Herr und ich höre auf ihn. Er bestimmt mein Leben. Das muss Wahrheit sein in mir selbst, sonst ist alle Anbetung sinnlos, weil letztendlich ist das Anbetung, dass Gott für mich Gott ist und er die Ehre bekommt. Und im Geist, das ist das Innere, das betont Jesus, aber wir als Christen wissen, man braucht Gottes Geist, um ihn anbeten zu können. Man muss Teil von ihm werden. Und dann kann er unsere Anbetung annehmen. Also, Gottes Geist, das ist schon mal ein Wesenszug Gottes. Er ist nicht geistig oder geistlich, sondern er ist Geist und dazu gehören all diese Dinge. Wir können sagen, er ist völlig anders als wir. Allmächtig, allwissend, unsichtbar, ewig. Aber er ist lebendig und will Beziehung. Und das ist nicht der einzige Wesenszug. Damit sind wir schon bei Gott ist Licht. 1. Johannes 1, Vers 5. Es ist bezeichnend, finde ich, dass gerade Johannes diese Stellen geschrieben hat. Immer Johannes, der viel mit Jesus zusammen war, der ihn lieb hatte. Gerade der schreibt diese Stellen über das Wesen Gottes, wie Gott im Innersten ist. 1. Johannes 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und gar keine Finsternis in ihm ist. Das war hängen geblieben bei Johannes. Die grundsätzliche Botschaft Jesu ist, oder war, dass Gott Licht ist. dass da nichts Dunkles dazu passt. Keine Finsternis kann mit ihm zusammen sein. Was denkt ihr, wenn ihr ans Licht und Finsternis denkt? Was passt zum Charakter der Finsternis und was zum Licht? Fällt euch da was ein?
Tag und Nacht.
Tag und Nacht, ja. Wahrheit. Die Wahrheit würdest du zum Licht tun, okay?
Gut und böse.
Gut und böse, ja, genau. Passt da irgendwie, ja, genau.
Gerecht und ungerecht,
ja.
Reinheit und Sünde.
Genau darum geht es auch in dem Abschnitt zum Beispiel, genau. Schon gut. Das sind sehr gegensätzliche Sachen. Das sind wirklich die totalen Kontraste. Freude, Traurigkeit, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit oder Sünde. Mir ist auch noch was eingefallen. In der Finsternis sieht man die anderen nicht. Im Licht sieht man die anderen. In der Finsternis, das ist der Charakter der Sünde und der Finsternis, wird immer alles versteckt. Im Licht ist alles offen. Und Gott hat nichts zu verstecken. Der ist ganz Licht. Und Finsternis ist definiert als das, wo kein Licht ist. Weil eigentlich sollte Licht da sein, aber Finsternis ist einfach das, wo kein Licht hinkommt. Wo gar kein Licht ist. Und wie soll man dann Licht definieren? Ihr habt schon viel gesagt. Zum Licht gehören all diese Dinge. Reinheit, wahrhaftig, gerecht, heilig, vollkommen. Was ist eigentlich Heiligkeit?
Reinheit.
Sagst du Reinheit, okay.
Abgesondert.
Abgesondert gibt es, ja, das ist so für was Bestimmtes. Heilig gibt es eigentlich nur bei Gott. Und die, die für Gott abgesondert sind, die sind heilig. Weil heilig ist Gott. Jemand hat mal gesagt, die Heiligkeit Gottes ist die Summe aller seiner Vollkommenheiten. Weil er ist vollkommen rein. Er ist vollkommen gerecht. Er ist vollkommen wahrhaftig. Also das ist dieses Licht. Und da passt keine Finsternis dazu. Wusstet ihr, dass Gott sich niemals von Finsternis trennen muss? Der ist nämlich so sehr Licht, der ist noch nie mit Finsternis zusammen gewesen. Der muss sich davon gar nicht trennen. Wir im Gegenzug schon. Aber Gott muss sich davon gar nicht trennen. Er ist immer getrennt davon, weil er Licht ist. Das heißt, Gott ist niemals im Spiel, wo irgendwo Sünde ist. Sobald irgendwo Sünde ist, ist Gott raus. Das kann nicht sein. Da kann man sich christlich nennen, wie man will. Da kann man fromm sein, wie man will. Sobald Sünde auftritt, ist Gott raus. In dem Moment ist Gott nicht dabei. Das funktioniert nicht. Und weil Gott Licht ist, weil das ein Wesenszug ist, müssen wir bekennen, dass Gott nicht allmächtig ist. Weil allmächtig ist eine Eigenschaft. Und Gott, also er ist schon allmächtig, aber er kann nicht alles. Wenn Gott Licht ist, dann ist er so sehr wahrhaftig, dass er niemals lügen kann. Dann ist er so sehr eifernd, dass er niemals die Götzen in unserem Leben in Ruhe lassen kann. Dann ist er so sehr heilig, dass er niemals mit Sündern Gemeinschaft haben kann. Das alles kann Gott nicht. Und er ist so sehr gerecht, dass er niemals gnädig sein kann. Das wäre jetzt nur der Fall, wenn sein Wesen aus Licht und Geist bestehen würde. Gott kann gnädig sein. Aber das ist nur, weil es einen dritten Wesenszug gibt. Und dieser dritte Wesenszug, den kennt ihr, Gott ist Liebe. Das ist der dritte und dann sind die drei auch schon vollständig. Gleicher Brief, viertes Kapitel, nur einmal umblättern. 1. Johannes 4, da kommt es zweimal vor, erst in Vers 7, 8 und dann in Vers 16. Wir lesen Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Ich denke, uns ist klar, was so zur Liebe an Eigenschaften gehört. Was mir auffällt, ist, am Anfang dieses Verses, da steht etwas, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe. Ja, was haben wir jetzt erkannt über die Liebe Gottes? Was ist es genau? Ich denke, das ist das Evangelium. Und deswegen finde ich dieses Thema so toll, das ist aus der systematischen Theologie, das ist sehr schön systematisch, aber wir merken, dass es ganz praktisch ist, weil das überall mit drin steckt. Was wir erkannt und geglaubt haben, ist nämlich genau, dass Gott Geist, Licht und Liebe ist. Das ist nämlich das Evangelium. Gott ist Geist, er ist der ewige, lebendige Gott, zu dem wir Beziehung brauchen, der aber in einem unzugänglichen Licht wohnt, der sogar selbst Licht ist und damit allein durch seine Existenz uns in unserer Finsternis und Ungerechtigkeit und Boshaftigkeit, Egoismus für immer zu einem Dasein, das Gott fern ist, verdammt. Allein durch das, wie er ist. Und jetzt haben wir erkannt, dass Gott Liebe ist, dass er Gemeinschaft sucht. Und da müssen wir einen Vers nehmen, den der Frank gerne vorliest, wenn wir Brotbrechen feiern, in Römer 5, Vers 8, wo Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das haben wir erkannt, dass der Gott, der schon immer getrennt war, der Schöpfer, aber zu dem wir schon immer wollten, dass er in seinem innersten Wesen Liebe ist, dass er selber Mensch wird und zu uns kommt, dass er Gemeinschaft sucht und dass er in Jesus sogar unser Gericht trägt, um mit uns Gemeinschaft haben zu können. Da wird's noch genialer. Also, dieses Thema ist deshalb wichtig, weil das Wesen Gottes alles bestimmt, was in diesem Universum ist. Alles, was gut ist, basiert auf Gott. So wie er ist, ist auch alles, was gut ist. Und das Evangelium ist genau wie Gott. An Geist, Licht und Liebe kann man das Evangelium erklären. Gott ist Geist, Licht und Liebe. Das ist die biblische Botschaft. Aufs Kleinste heruntergebrochen kann man sagen, Gott ist Geist, Licht und Liebe. Und alles, was du glaubst, das hängt davon ab, von Gottes Wesen. Das ist die Frage nach dem Bild Gottes, das unser Leben bestimmt, das unsere Theologie bestimmt, unser praktisches Leben, unser Miteinander. Das wird alles davon bestimmt, wie wir Gott einschätzen. Und jetzt haben wir noch ein paar Beispiele und Anwendungen, wo das vorkommt. Nehmen wir Jesus selber. In Jesus sehen wir auch Geist, Licht und Liebe. Er war 100% Gott. Er hat geistlich gelebt, zu 100%. Aber er war zu 100% hatte Jesus sein Leben im Licht. Er hat immer die anderen gesehen. Er hat nie was Unreines verstecken müssen an sich. Er hat immer durch das Licht Gottes das Ziel seines Lebens vor Augen gehabt und wusste, um was es geht. Und er war 100% heilig und gerecht und rein. Bei ihm sehen wir auch das Licht Gottes. Und wir sehen da die Liebe, wie Jesus in jeder Tat, in jedem Blick, in jeder Empfindung innerlich, wenn er die Leute sieht, in jedem Wort und gerade am Kreuz, wo er unsere Strafe trägt, die Gottes Gerechtigkeit fordert, damit Gemeinschaft möglich ist. In all dem sehen wir Gottes Liebe. Also in Jesus sehen wir diese drei Dinge. Jetzt sagst du, das ist alles immer nur Gott vielleicht. Dann müssen wir eben zu den Christen kommen. Das Leben als Christ, wir sind ausgestattet mit Gottes Geist. Und wir sollen durch Gebet, Gottes Wort, geistliche Lieder und Ermutigung und die Gemeinschaft untereinander geisterfüllt leben. Wir haben uns in das Licht Gottes gestellt, unsere Sünden bekannt, offengelegt und uns einem heiligen Leben verpflichtet, um Liebe zu leben, wo es nur geht, gegenüber allen Menschen, den Glaubensgeschwistern zuerst und dann zu allen anderen. Aus Liebe suchen wir Gemeinschaft zu Gott und zu den Menschen, zu unseren Geschwistern und zu denen, die noch nicht erlöst sind. Das ist die Liebe Gottes. Und da in der Gemeinde ist immer Licht, Geist und Liebe ist das Programm. Das steckt auch hier drin. Bei uns zählt nämlich das Geistliche und nicht mehr das Weltliche. Bei uns laufen die Uhren anders, könnte man sagen. Bei uns zählt auf einmal der innere Mensch. Bei uns geht es nicht um die Äußerlichkeiten, wie viel Geld du hast, dann sitzt du weiter vorne oder so, das gibt's da nicht. Bei uns geht es um das Innere. Bei uns kann man Gott überall anbeten. Es geht nicht um die äußeren Traditionen, sondern um was in unserem Herzen geschieht, wie wir Gott glauben und verändert werden. Es geht da nicht darum, dass man hier Macht ausübt oder über andere herrscht. sondern es geht darum, um zu dienen und ein Vorbild zu sein in Demut, in Treue. Das heilige Licht Gottes scheidet uns als Geschwister von allen, die sich Bruder nennen und trotzdem in ihrer Sünde bleiben wollen. Das ist auch in der Gemeinde zu sehen. Und die Liebe Gottes treibt uns an, füreinander zu beten, uns zu helfen und unsere Gaben einzubringen, damit der Leib Jesu zusammengefügt wird und erhalten wird in Liebe. Auch das sehen wir. Und jetzt könnte man immer weitermachen und das anwenden auf alles Mögliche, aber ich möchte eigentlich nur noch zwei größere Bemerkungen vielleicht und damit das Thema schon dann mit einer Geschichte beschließen. Da müsst ihr jetzt mitdenken. Die erste Sache ist, Geist, Licht und Liebe, das ist unser Gottesbild, die stehen in der Mitte, alles andere steht drumherum. Und diese Dinge sind immer ausgewogen miteinander. Man darf nicht eins überbetonen, weil sonst wird das Ganze schief. Das müssen wir überlegen. Wir betonen jetzt als Christen den Geist zu sehr. Was passiert dann? Wir können das beobachten, dann denkt man auf einmal, man kann nur noch Gott anbeten, wenn man einen bestimmten geisterfüllten Zustand hat und hält. Nur dann kann man Gott so richtig anbeten. Man braucht eine Atmosphäre vielleicht dafür oder selber schon so geisterfüllt sich fühlen oder sein. Aber darum geht es nicht, es geht um das Innere. Und wenn man in Wahrheit Gott anbetet, dann darf man immer zu ihm beten. Wenn wir den Geist aber jetzt unterbetonen, dann verkopft unsere Anbetung. Dann ist das irgendwie nicht mehr so lebendig, weil Geist heißt, es muss auch lebendig sein, es kommt aus unserem Innern. Also wenn wir es ausgewogen sehen, wir dürfen lebendig immer und überall gemeinsam Gott anbeten. Das heißt, dass Gott Geist ist. Und wenn man jetzt das Licht überbetont, dann sind wir wie lauter so Pflanzen, die zu viel Licht bekommen. Denen wird es irgendwann zu heiß und die gehen ein. Und so ist es, wenn man immer nur Gottes Allmacht und Heiligkeit vor sich sieht, seine Gerechtigkeit und seine Unbarmherzigkeit, seine Reinheit, die wir nicht erreichen können selber. Irgendwann ist man ganz depressiv und niedergeschlagen, weil man es eigentlich nie schafft. Dann ist es auch schief. Dann vertrocknen wir. Wenn wir das Licht aber unterbetonen, und das können wir auch sehen, ich habe für mich gedacht, vielleicht fällt in manchen großen Kirchen durch die bunten Fenster zu wenig Licht hinein, weil irgendwann wird die ganze Sache dann zu kalt und vor allem unheilig. Wenn das Licht Gottes nicht scheint, werden die Dinge unheilig und man verliert die Orientierung. Wo kein Licht ist, ist die Orientierung weg. Und auf einmal erzählt man alles bis zum Weltfrieden halt dann auf der Kanzel, aber nicht mehr das, wo Jesus Orientierung gibt. Also das Licht heißt, dass man eigentlich fröhlich und staunend über diesen großen Gott, der so heilig und Licht ist, dass wir ihm nachfolgen und auch ihm unsere Sünden bekennen, weil das Licht gerade dazu da ist, dass es alles aufdeckt. Und wenn wir jetzt die Liebe überbetonen, das kennt ihr vielleicht da, ihr kommt so in ein Zimmer rein und ihr merkt, es stinkt. Und man sucht irgendwie so die ganze Zeit, woher kommt das denn jetzt? Und irgendwann entdeckt man, hebt eine Pflanze aus ihrem Topf und sieht, da steht schon das Wasser und es modert so schön vor sich hin. Das stinkt so stark, man riecht es überall. Aber man weiß oft nicht, woher es kommt. Und vielleicht ist das so im Christenleben, wenn man merkt, irgendwie stinkt es. Es geht die ganze Zeit nichts vorwärts. Irgendwie, man meint, wir ruhen uns nur aus oder vielleicht betont man dann die Liebe zu sehr. Vielleicht ruht man sich dann zu sehr aus und irgendwann merkt man, da ist auch was, irgendwas ist verkehrt. Da stimmt auch was nicht mehr ganz. Aber wenn wir jetzt die Liebe unterbetonen, dann wirkt auf einmal unser Dienst oder unser Zusammenlegen kalt und es ist nur noch Pflichterfüllung. Dann ist es auch schief. Aber Gott ist Liebe und das heißt, wir dürfen einfach vertrauensvoll mitmachen, weil wir wissen, alles, was kommt, Gott ist Liebe. Das wird seinen Sinn haben in seiner Liebe. Das ist nicht zum Schlechten, was ist. Und auch wenn ich Fehler mache, ist Gott immer noch Liebe, dass ich trotzdem vertrauensvoll mitmachen darf. Trotzdem ist er Liebe und es macht nichts, wenn ich dann Fehler mache, weil Gott ist Liebe. Aber da ruhe ich mich nicht drauf aus. Die eine Bemerkung, die andere Bemerkung, wir hatten das schon gestriffen, nichts an oder in Gott ist größer als eine dieser drei Wesenszüge, Geist, Licht und Liebe. Wenn man sich Gedanken macht über Lehren, die vielleicht verkehrt sind oder verkehrte Ansätze haben, da werdet ihr oft beobachten können, dass eine seiner Eigenschaften sich mit reinschleichen will, ins Gottes Wesen mit rein. Ein populäres Beispiel. Vielleicht habt ihr das schon mal bemerkt, da ich das früher selber so gedacht habe und so traue ich mich das sagen. Ich habe früher selber so an die Erwählung geglaubt, dass Gott Leute bestimmt hat, ob sie erlöst werden oder nicht. Aber wisst ihr was, man muss immer von Gottes Allmacht reden und immer Gottes Souverän. Das ist die ganze Zeit, die Souveränität Gottes. Das ist das Allerwichtigste. Aber Gott in seinem Wesen ist Geist, Licht und Liebe. Da taucht Allmacht gar nicht auf. Und da merkt man, auf einmal verschiebt sich das Gottesbild. Auf einmal muss man was immer wichtiger machen, aber man müsste das diesen Dingen unterordnen. Gottes Geist, Licht und Liebe. Deswegen darf man nicht einfach sagen, Gott kann alles machen, weil er ist allmächtig. Nein, Gott ist Geist, Licht und Liebe. Und alles, was zu Geist, Licht und Liebe passt, das darf Gott tun. Und alles andere kann er gar nicht tun, weil das von seinem Wesen nicht funktioniert. Also, wir haben trotzdem jetzt keine Antwort auf unsere Eingangsfrage, wie Gott ist, wie er reagieren wird, das können wir nicht vorhersagen. Da hat das ganze Denken jetzt wenig gebracht. Wir können immer noch nicht sagen, wann Gott in seiner Liebe und in seiner Gerechtigkeit, in seinem Licht entscheidet, heute muss ich sofort strafen und heute kann ich die Strafe noch verschieben, weil es besser ist für diesen Menschen oder für diese Gesellschaft. Können wir immer noch nicht vorhersagen. Aber was wir wissen ist, wir haben eine Sicherheit. Alles, was geschieht, ist in Gottes Liebe, in Gottes Licht und in seinem Geist. Das wird diesen Dingen nie widersprechen. Und das ist für mich so schön, weil egal was passiert, auf Gott kann ich mich verlassen. Es wird nicht sein, dass es irgendwie ist, weil Gott gerade eine Laus über die Leber gelaufen ist, weil er heute einen grausamen Tag hat und heute Leute quälen möchte oder weil er mich heute besonders hart bestrafen möchte. Irgendwelches, das gibt es nicht bei Gott. Das gibt es einfach nicht. Und das ist so schön. Es alles, was es passieren wird, das ist verankert in seinem Wesen. Er ist 100% gut, er ist rein und gerecht und trotzdem ist er die Liebe, die alles tut, was das Beste ist für uns. Und das finde ich das Tolle an dieser systematischen Theologie. Man kann viel nachdenken, aber zum Schluss ist es ganz einfach. Und da möchte ich euch noch eine Geschichte so erzählen als Abschluss. Der Karl Barth war ganz großer Theologe im letzten Jahrhundert. Er hat immer davon geredet, dass Gott der ganz andere ist, so begeistert war er von Gott. Und er war auf der ganzen Welt so unterwegs und dann war er in den USA und da haben sie ihn gefragt, was seine tiefste Erkenntnis war, die er durch seine theologischen Studien erfahren hat. Und er hat eine Antwort gegeben und daraufhin haben die Studenten erstmal gekichert, bis sie gemerkt haben, dass er es ernst gemeint hat. Er hat gesagt, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Oder auf Deutsch, Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Das ist die tiefste Erkenntnis, die er hatte. Und ich hoffe auch für uns, dass wir das behalten, dass Gott Geist, Licht und Liebe ist. Wir können sicher sein, alles, was er tut, gehört zu seinem Wesen. Da wird nichts Böses oder Dunkles drin vorkommen. Und wir können das überall entdecken, wenn wir ein bisschen nachdenken, die Augen aufmachen. Und dann können wir uns selber fragen, wo wir zu diesem Gott passen, der Geist, Licht und Liebe ist. Amen. Und angesichts der vielen Eigenschaften Gottes habe ich gedacht, zum Abschluss dieses Themas, ob wir noch aufstehen und gemeinsam Gott anbeten für die Dinge, die er ist. Muss nur kurz sein, können viele sein, aber einfach ihm Danke sagen und die Ehre geben für das, was er ist.
Amen. Jesus Christus, ich möchte danken, dass du treu bist, dass du treu zu deinem Wort stehst und dass du uns treu immer wieder vergibst, wenn wir zu dir kommen. Amen.
Amen. Jesus, ich möchte danken, dass du unveränderlich bist, dass du dasselbe bist gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Amen. Danke, Herr Gott, dass du allgegenwärtig bist, dass du immer bei uns bist und dass du ja unser liebst. Amen.
Amen. Preise dich, mein Vater im Himmel, dass du durch den Geist, durch deinen Geist mich immer wieder in dein Licht ziehst und immer wieder in deine Liebe treibst. Amen.
Amen.
Danke, lieber Vater, dass du bist, wer du bist und dass du mit uns Menschen Gemeinschaft tun musst.
Amen.
Amen. Amen.
Der Herr hat kein Ende, seine Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu, Herr, und wir danken dafür. Und mir bitten wir dir, Herr, wir sollen mir auch dir ähnlicher werden. Und das bitten wir dir, Herr, und bitten wir dafür, dass wir dir immer mehr ähnlicher werden, dass wir im Geist und nicht in Liebe wachsen. Amen.
Amen.
Jesus, ich möchte sagen, dass du nicht nur lieb bist, sondern dass du die Liebe bist. Dass alles aus dir in Liebe passiert, sei es auch Sucht, dass das von Liebe getragen ist, weil du uns einfach ja, in deinem Weg sehen willst. Amen.
Amen.
Herr, ganz herzlichen Dank, dass du unsere Notrufsäule bist. Wir dürfen und sollen dich anrufen, wenn wir in Bedrängnis sind, in aller Not. Und wenn ich mehr wissen, wie es weitergeht, danke, Herr, dass du uns hörst und erhörst. Danke, Herr, dass du deine Kinder so sehr liebst, dass wir wissen, wir sind in deiner Hand so gut und wunderbar geborgen. Danke dafür. In deinem Namen bitte ich.
Amen.
Danke, Herr, dass du so geduldig bist mit uns, auch wenn wir immer wieder versagen oder unsere eigenen Wege einschlagen. Und ja, menschlich alle Geduld schon längst beendet wäre, Herr, aber du hältst dich an deinen Zusagen und dafür möchte ich dir danken. Amen.
Amen. Amen.
Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Einen schönen Sonntag und bis bald, hoffentlich.